Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe unseres Schalke Podcasts, 141. Folge. Ich klopfe mir selber auf die Schulter, das ist dann doch schon eine ganz schöne, stolze Zahl, auch wenn ich es jede Woche sage, aber ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt sind wir schon bei 141. Ja, und wie schnell vergeht die Zeit? Eine Woche im Schalke-Universum. Es gibt wieder so viel zu besprechen. Das werden wir heute auch wieder tun. Vorbereitungswoche auf das Spiel gegen Karlsruhe. Und da freue ich mich doch ganz besonders, dass der Norbert wieder zu Gast ist. Hallo Norbert und Glück auf.
Hallo und Glück auf René.
Ha, sag nochmal.
Hallo und Glück auf René. So, ich hoffe, jetzt sitzt es.
Ja, ich habe vergessen, den Regler hochzuschieben. Norbert Neubaum. René Preuß. Jetzt habe ich es richtig gemacht, einmal die Namen komplett ausgesprochen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, dass ihr uns wieder gefunden habt und ausgesucht habt, euch ein bisschen die Zeit mit uns zu vertrödeln. Es gibt tatsächlich, diesmal gibt es viel zu besprechen, es gibt immer viel zu besprechen über den FC Schalke 04, aber wir haben jetzt mal kein Spiel gehabt, über das wir reden können, außer vielleicht das Testspiel gegen Breda. Geht immerhin eine Verletzung hervor eines Spielers, der jetzt wahrscheinlich für ein paar Wochen ausfallen wird. Aber ansonsten wollen wir uns doch mal den Themen widmen heute, die so ein bisschen Unruhe reinbringen. Und das sind einmal natürlich das Problem Manga und Gerrards. Das wird so ein bisschen, also irgendwie unterschwellig aufgepusht, habe ich das Gefühl. Wird immer mehr. Aber dazu werden wir uns natürlich äußern. Und natürlich wie sollen wir es nennen? Trainingszoff, Beef, eine normale Auseinandersetzung gehört zum Training dazu oder jetzt ist wieder Rambazamba auf Schalke, man weiß es nicht. Darüber reden wir natürlich auch. Ihr werdet natürlich auch wieder zu Wort kommen und wir werden auch einige Sachen, die ihr uns geschrieben habt, vorlesen. Vielen Dank erstmal dafür, dass ihr wieder so zahlreich uns geschrieben habt und ja, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Ich freue mich schon auf das eine oder andere. Ich habe auch Lob bekommen. Das tut immer sehr gut. Ja, mein lieber Norbert, mit was fangen wir denn an? Wollen wir erst mal sagen, wer es nicht mitbekommen hat, Testspiel gegen Breda. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es einfach, ja, natürlich ein Test, aber was soll man dazu sagen? Gewonnen, aber glanzlos.
Ich habe es noch in Erinnerung, weil ich meinen PKW ziemlich in der Nähe des Fanbusses von Breda geparkt hatte und war dann froh, dass ich nach dem Spiel dann noch rechtzeitig wegkam. Da ging es ja dann ordentlich zur Sache. Spiel 2-1 gewonnen. Naja, ich denke mal, was hängen bleibt von dem Spiel ist, dass Brian Lassme sich zurückgemeldet hat. Hat gut eine Halbzeit gespielt, wurde nach ungefähr 50 Minuten wurde er dann ausgewechselt, hat ein schönes Tor gemacht. Vorher natürlich auch wieder ein paar Sachen gehabt, die nicht ganz so glücklich liefen. Aber immerhin, er ist wieder da, ist jetzt offenbar auch schon wieder eine Alternative. Und was natürlich hängen bleibt, ist die Verletzung von Remmert, der für Lassme eingewechselt wurde und der sich sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hat, trotzdem aber bis zum Schluss durchgespielt hat. Das ist die Sache, die mir so ein bisschen da hängen bleibt. Ob er es nicht gemerkt hat oder ob er unbedingt auf die Zähne beißen und durchspielen wollte, das weiß ich jetzt nicht. Aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen ausfallen wird.
Also aus eigenen Erfahrungen, Leistungssport habe ich jetzt nicht in dem hohen Maße getrieben, aber ich bin ja mal semi-professionell Kart gefahren und ich habe mal in 24 Stunden mit Rippenbruch bestritten. Das hast du nicht gemerkt. Also klar hattest du Schmerzen, aber wo du gedacht hast, ja okay, Adrenalin will sich zeigen. Ja. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass man dann auch mal auf die Zähne beißt und dann leider wahrscheinlich das noch viel schlimmer gemacht hat und jetzt ja, für ein paar Wochen ausfällt. Ja, mehr zu Breda.
Nein.
Leo Greimel hat durchgespielt wieder.
Ne? Leo Greimel hat gespielt bei Breda. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er durchgespielt hat. Auf jeden Fall stand er in der Startelf, hat das auch ganz solide gemacht. Und naja, das ist ja ohnehin so ein bisschen verblüffend, dass er jetzt in Breda, was ihm von Herzen gegönnt sei, dass er regelmäßig spielt. Was machst du gerade da?
Ich versuche.
Schaltest du mich gerade ab oder?
Nein, ich versuche mich irgendwie geräuschloser zu machen, weil im Hintergrund höre ich tatsächlich so ein leichtes Piepsen, wenn mein Mikrofon an ist. Darum okay. Versuche ich jetzt einfach einen anderen Kanal. Also liebe Leute, lasst euch nicht irritieren. Die, die es nicht sehen, die uns jetzt nicht auf YouTube oder auf unserer Schalke-Seite vom Medienhaus Bauer-Ruhr-Nachrichten sehen oder bei Spotify, ich sage es ja immer wieder gern, da wird es ja auch angeboten, dass man uns sehen kann, die wissen natürlich nicht, was ich mache. Jetzt hast du mich bei einem Teil der Hörerschaft verraten. Also ich hampel hier wild rum und versuche irgendwie das Piepsen raus. Hörst du das denn?
Ja, aber ich muss mich ja selber schützen, weil meine Stimme gerät jetzt auch ins Schocken, wenn du hier wilde Bewegungen neben mir machst. Und dann muss ich ja zumindest mich irgendwie dafür auch erklären.
Ja.
Also Leo Greimel hat gespielt auf jeden Fall bei Breda, alles in Ordnung. Ja, es ist scheint da gesetzt zu sein und war ein ganz flottes Spiel, sehr intensives Spiel, das natürlich in der ersten Halbzeit durch die Ruhestörung der Breda-Fans auch lebte. Und diese Unruhe hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen auf den Platz übertragen. Da ging es dann nämlich auch richtig zur Sache. Also für ein Testspiel war das schon sehr intensiv. Aber die ganz großen Aufschlüsse konnte man jetzt auch nicht gewinnen, weil es spielten halt auf Schalke oder bei Schalke Leute aus der zweiten Reihe, bei denen jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, dass die in Karlsruhe die ganz große Rolle spielen.
Ja,
es ist auch nicht ganz richtig. Über Sanchez werden wir ja gleich mal sprechen. Also insofern ziehe ich die Aussage jetzt wieder zurück. Kann durchaus sein, dass er da doch irgendwie zum Einsatz kommt.
Ja, das Thema Abwehr ist ja schon seit längerem ein Thema. Hat sich jetzt am Anfang der Woche natürlich nochmal verstärkt, weil wieder was passiert ist. Ihr habt sicherlich auch alle schon mitbekommen. Da gab es ja diesen Zoff. Ah, jetzt hier, auch dieses Plöppen. Es tut mir sehr leid, liebe Leute, aber heute ist das Mikrofon, ich kann es auch nicht tauschen, weil wir heute auswärts aufnehmen. Also ihr seht es ja wahrscheinlich auch schon am Tisch, der ist ein ganz anderer. Wir sitzen nämlich heute direkt in den heiligen Hallen des FC Schalke 04 in der Donnerhalle und wir kommen nämlich gerade von einer Pressekonferenz und wollten uns einfach den Weg in die Redaktion sparen, weil wir natürlich einiges zu tun haben und ja, darum entschuldige ich heute vielleicht mal dieses kleine Rauschen, wenn ihr das denn hört und auch manchmal das kleine Ploppen. Ich werde mich immer rausschalten, also Norbert, heute musst du viel mehr reden als sonst, was du ja sonst auch immer tust.
Du sagst ohnehin, dass ich immer zu viel rede.
Ja, meine Güte, also du musst ja, wer von uns beiden hat mehr Plan und kann das, also da ist die Frage doch sofort beantwortet, dann kann ich einfach mal meine Klappe halten.
Na ja, komm, du bist ja auch mittlerweile schon ein paar Jährchen dabei, also manchmal,
manchmal aber ich habe
nicht, dass ich mehr Plan habe, was du mir da gerade unterstellen wolltest.
Ich habe die Aufgabe, durch diese Sendung zu führen und das versuche ich dann auch umzusetzen. Aber es gelingt mir auch ab und zu mal meine eigenen Meinungen reinzubringen und werden wir vielleicht auch heute noch drüber sprechen. Da hat nämlich einer genau das aufgegriffen, wonach mir so strebt bei der Schalke-Berichterstattung. Das ist nicht jedermanns Sache und sicherlich auch nicht die Sache von unserem Chef, der natürlich auch gerne über Dinge berichtet, wo halt die Leute ganz viel Interesse haben, sich da drauf stürzen. Aber wir können nicht über Sachen berichten, die wir nur mutmaßen können. Und ich würde auch, das ist glaube ich auch dein Anspruch an Journalismus, es muss natürlich bestätigt sein, dass wenn man was raushaut, dass das auch tatsächlich vielleicht so ist. Man kann Vermutungen äußern, aber man sollte nicht blind in eine Sache reinstochen oder aufnehmen von anderen Medien oder von außerhalb, die da reinkommen und sagen, ja genau, das ist es. Also wir relativieren das schon ein bisschen.
Ja, es schadet zumindest nicht auf gewisse Dinge von zwei Seiten auch mal drauf zu schauen. Ich denke mal, das ist gerade auf Schalke auch wichtig, weil da gibt's ja ohnehin Leute, die da versuchen, wilde Dinge zu machen. Da gibt es, glaube ich, schon reichlich. Und insofern sehen wir uns da schon so ein bisschen, ja, als ich will nicht sagen, als ausgleichendes Element. Das wäre Quatsch. Das können wir gar nicht. Aber wir versuchen schon, die Dinge so ein bisschen zu analysieren und so ein bisschen einzuordnen auch. Da werden wir gleich ja wahrscheinlich drauf kommen, wenn wir über diese Geschichte jetzt Ben Manga, Karel Gerhards, Marc Wilmots, Matthias Tillmann sprechen über mögliche Spannungen, die es da gibt und die es wohl auch tatsächlich gibt Aber da ist halt immer, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es geht halt immer auch darum, wie interpretiert man bestimmte Dinge, wie schätzt man die ein, wie berichtet man darüber, und da hat halt jeder seine eigene Herangehensweise. Ich sage nicht, dass unsere jetzt die bessere oder die erfolgreichere ist oder die seriösere oder wie auch immer, weil jeder arbeitet nun mal für verschiedene Zeitungen, für verschiedene Verlage, und da gibt es auch ganz andere Erwartungen und Ansprüche. Wir versuchen auf jeden Fall, das ist bei uns jetzt aber vielleicht auch bei mir persönlich, sage ich mal, auch schon mal so ein bisschen, ja, so ein, sage ich ein großes Wort, so ein bisschen Altersmilde einfach auch schon, dass man merkt, bestimmte Dinge, die man vielleicht erstmal denkt, oh, da ist jetzt aber der ganz große Knall, dass man dann erstmal durchatmet und sagt, komm, bevor du das jetzt raushaust, denk vielleicht erstmal drüber nach, was ist da wirklich passiert und was kann da jetzt wirklich passieren. Und diese Geschichte jetzt mit Ben Manga und Karel Gerhardsen ist so ein Beispiel, wo ich aber auch sage, vielleicht haben wir das auch von Anfang an ein bisschen unterschätzt, aber da werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Die Berichterstattung, wo man ein bisschen einordnet und die zweite Seite vielleicht mal anhört, ist nicht die unbedingt erfolgreichste Berichterstattung. Da gibt es dann das Clickbaiting, ist erstaunlicherweise, alle schimpfen darauf und alle meckern, dass dann wieder irgendwie was rausgezaubert wird, was vielleicht gar nicht den Tatsachen entspricht, nur damit man draufklickt. Die sind leider erfolgreich.
Gut, ne? Die Frage ist ja, wie du Erfolg dann bemisst, wenn du danach gehst, okay. Dann hast du sicherlich recht, aber ich sage mal, da wären wir dann ja im Grunde einer von vielen. Und insofern versuchen wir zumindest, uns da so ein gewisses, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt auch noch andere, die das tun, aber wir versuchen uns da schon so ein bisschen auch von abzuheben, nicht weil wir jetzt sagen, wir müssen da einen Gegenpol bilden, sondern weil es einfach im Grunde auch unsere Überzeugung ist, weil wir auch so im Grunde angefangen haben, unseren Beruf zu machen, und da ging es dann schon noch immer darum, dass man die Dinge auch versucht, so ein bisschen einzuordnen, und das war auch keine einfache Zeit, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, da ging es auf Schalke noch wesentlich turbulenter zu als jetzt, da waren ja Geschichten, die kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, und da bist du schon im Grunde quasi journalistisch so erzogen worden, dass du doch ganz genau hingehört hast und wirklich versuchen musstest, die Dinge einzuordnen, weil du sonst im Grunde so ein bisschen auch ins Abseits gelaufen wärst, wenn du jedes Zitat und alles, was da passiert ist, direkt auf die Goldwaage gelegt hättest.
Fangen wir an mit der Unruhe Manga Karel Gerhardsen. Das ist auch ein guter Einstieg. Das haben viele von euch uns auch geschrieben, ob wir das Thema nicht auch nochmal beackern können. Das werden wir heute definitiv tun. Zumal wir heute weitere Informationen bekommen haben, die das natürlich unterstreichen, dass da schon was dran ist. Also es ist nicht nur irgendwie was hervorgeholt worden. Die Sache ist entstanden. Ich glaube, wir Journalisten hatten ein Hintergrundgespräch mit Ben Manga. Und da gab es dann halt Informationen, die wir verarbeitet haben, wo der eine oder andere gesagt hat, Mensch, da stimmt doch was nicht. Darüber sprechen wir. Es hat auch der Michael aus Haltern geschrieben, liebe Grüße nach Haltern, wie immer, hat auch wieder fleißig kommentiert und uns gelobt, und er hat halt das Thema aufgegriffen und gefragt, ja, was ist denn da dran? Ist es denn tatsächlich falsch, dass zum Beispiel Sanchez und Wasinski nicht von Anfang an gespielt haben? Dadurch ist ja diese ganze Unruhe entstanden. Cissé leistet sich Fehler. Schallenberg in der Innenverteidigung war ja auch nicht ganz so glücklich. Daraus resultiert natürlich dieses, wie benenne ich das jetzt? So eine kleine Dunstwolke, die immer größer wird, und alle sagen jetzt, aha, zwischen Manga und Gerhards liegt was in der Luft.
Ja, du hast das im Grunde schon völlig, völlig richtig gesagt. Ich fange jetzt der Reihe so ein bisschen chronologisch. Also es gab tatsächlich dieses Mediengespräch. Ich muss sagen, ich war nicht dabei. Frank Lesinski war für uns dabei. Da sollte es halt darum gehen, dass Ben Manga Bilanz gezogen hat über die vergangene Transferperiode, in der er ja mit seinem Team eigenverantwortlich den Schalker Kader zusammengestellt hat. Und da muss es wohl bestimmte Äußerungen gegeben haben, oder die hat es auch gegeben, die so ein bisschen darauf schließen ließen, dass Ben Manga nicht damit zufrieden ist, wie die Schalker Neuzugänge eingesetzt werden. Nehmen wir das Beispiel Felipe Sanchez. wo Karel Gerards halt immer gesagt hat, der ist noch nicht so weit, den will ich langsam heranführen. Und Ben Manga hat dann im Grunde dagegen gehalten, Moment mal, der Sanchez hat ungefähr 40 Spiele in der argentinischen ersten Liga gemacht und da sind manche Spiele wie Krieg. So, jetzt hast du die Aussage von Karel Gerards, jetzt hast du die Aussage von Ben Manga. Jetzt kannst du sagen, okay, sind sie halt unterschiedlicher Meinung. Manga würde ihn gerne sehen. Gerard sagt, er ist noch nicht so weit. Im Grunde, wo ich jetzt persönlich sage, eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass es sowas gibt in einem Verein, von mir aus auch in einem Unternehmen, wenn wir Schalke jetzt mal als Unternehmen deklarieren. Aber entscheidend für die Aufstellung ist nun mal der Trainer. So, also wenn wir von dem Grundsatz abweichen, dann können wir im Grunde die ganze Geschichte vergessen. Und Ben Manga hat in dem Gespräch auch mehrmals gesagt, für die Aufstellung ist der Trainer verantwortlich. Ich mache ja nicht die Aufstellung. So, jetzt kannst du alle Zitate kannst du nehmen, kannst du in einen Topf werfen und kannst dir da richtig schön was zusammenrühren. Du kannst natürlich machen, Riesenknatsch zwischen Ben Manga und Karel Gerards. So, da wird der, das ist eine völlig, völlig legitime journalistische Herangehensweise, noch mit ein, zwei anderen Zitaten, die zu anderen Zeitpunkten mal gefallen sind, zusammengemixt, dann hast du die Geschichte. Überhaupt kein Problem. So, wir haben uns dann noch zurückgehalten, weil ich habe dann auch einen Tag später mit Frank telefoniert. Wir sprechen dann über solche Dinge schon, wie wir das einschätzen sollen. Und Frank sagte, ja, der hat das aber, mein Gott, der hat aber bei jeder Gelegenheit auch erwähnt, er macht nicht die Aufstellung, der Trainer macht die Aufstellung, alles im grünen Bereich. Also Frank hat da nicht, wo ich auch bei ihm bin, gar nicht so die ganz große Brisanz gesehen. Also haben wir uns da erstmal ein bisschen zurückgehalten, weil ja im Grunde die Kompetenzen sind ja auch klar. Trainer, Aufstellung, wenn Manga Spieler einkaufen. Und wenn wir auch mal den Faktencheck machen, der ist gerade auf Schalke nicht immer besonders populär, weil der mahnt dann hin und wieder auch tatsächlich zur Sachlichkeit. Wenn wir den Faktencheck machen, dann stellen wir doch fest, größtenteils spielen die Neuzugänge doch. Die kommen doch zum Einsatz. Silla, Bachmann und Gantenbein sind Stamm. Antwi Ajay spielt. Zwar noch nicht von Anfang an bislang, aber kommt zum Einsatz. Armin Younes wird herangeführt, wo Ben Manga auch Aktien ja drin hatte, dass der auf Schalke ist, wo aber von Anfang an klar war, der ist noch nicht sofort einer für 90 Minuten, aber der kriegt auch immer mehr Einsatzminuten. Ilyes Amash hat Karel Gerard sofort gebracht, obwohl der gerade erst auf Schalke hier angekommen war, sogar zweimal hintereinander in der Startelf. Letztlich dreht sich immer alles um Sanchez und Wasinski und um Hoffmann und Donkor. Hoffmann hat Karel Gerards, finde ich, sehr plausibel erklärt, warum er nicht die Nummer 1 ist, warum er sich für Hekeren entschieden hat. Und bislang hat sich Hekeren auch noch nicht zu Schulden kommen lassen. Ich finde, man kann zumindest nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war. Und Donker hat bei allem Respekt, ob es jetzt nun ein Neuzugang ist, ein Ben-Manga-Schützling oder ein Wilmot-Schützling, ist mir völlig wurscht. Aber ich glaube, ich finde relativ wenige Leute, die sagen, aufgrund der bisherigen Eindrücke von Donker, der muss unbedingt von Anfang an spielen. Also da bin ich ganz ehrlich, mich hat er bislang noch nicht überzeugt. So, und dann kann ich doch als Trainer nicht sagen, ja, ist aber ein Neuzugang, war einer der Ersten, die wir geholt haben, wenn nicht sogar der Erste, also muss der jetzt spielen. So, das wäre ja völlig absurd. Dann können wir die Trainerfunktion auf Schalke komplett abschalten. So, und dann haben wir die beiden Fälle, Sanchez und Wasinski. Sanchez hat auch gespielt. Wasinski hat in der Liga und im Pokal, doch im Pokal hat er auch gespielt, hat also auch schon ein Pflichtspiel. So, und dann fangen wir mal bei Wasinski an. Das sind beides junge Leute, beides ganz junge Spieler. Wasinski war ja auch im Test, insofern hat der Test dann doch seine Erkenntnisse gehabt. Da habe ich gerade schon wieder Blödsinn erzählt. Wasinski hat in dem Test gegen Breda aber auch einen ganz dicken Bock drin gehabt.
So, der zum 1-0 führte.
Der zum 1-0 führte. Er verliert einen Ball im defensiven Mittelfeld. Mannschaft in der Vorwärtsbewegung, Konter 1-0, zack, ganz schnell. Das geht ganz schnell, so schnell konnte der gar nicht gucken. Dann hat er ein super Spiel gemacht, hat sich nicht...
Aber nicht in der Innenverteidigung.
Er hat im defensiven Mittelfeld gespielt. Ja. So. Hat sich überhaupt nicht unterkriegen lassen von dem Fehler, war sehr präsent, hat sich immer wieder angeboten, sofort den Kopf wieder hoch gehabt, hat Karel Gerards auch hinterher gelobt. Gerards hat gesagt, andere Spieler gehen daran kaputt, wenn die so einen Fehler machen. Wasinski hat dann sogar noch das Tor gemacht zum 1-1 und hatte noch eine richtig gute Chance, auch zum 2-1. So, also alles in Ordnung. Ich sag mal, von der Leistung her unentschieden. Einen Bock gemacht, ein Tor gemacht. Aber lass ihn mal den Fehler im Pflichtspiel machen. Lass ihn mal den Fehler in Karlsruhe machen. Dann kommen die vielleicht nicht so schnell zurück. So einfach ist das dann in der zweiten Liga nicht. Und dann ist das Geschrei groß. Ja, wie kann er den Wasinski spielen lassen? Ist doch noch ein junger Mann. Sanchez, natürlich, Erfahrung, Argentinien, erste Liga, alles gut, alles top. Spricht aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, spricht kein Englisch, spricht kein Deutsch, spricht wohl auch kein Französisch. So, und in der Innenverteidigung ist meine Meinung, da musst du auch kommunizieren, da musst du viel reden, damit die Abstimmung in Ordnung ist. So, und wenn Karel Gerards sagt, der ist noch nicht so weit, wobei ich nicht ausschließen kann, dass er das am Freitag in Karlsruhe spielt, dann finde ich, hat der Trainer den Respekt verdient, dass man seine Entscheidung auch ernst nimmt. So, dass man sagt, der sieht die Jungs jeden Tag im Training. Der weiß, was die können, der weiß, was die nicht können. Und wenn Gerards der Meinung wäre, Sanchez oder Wasinski oder wer auch immer müssten unbedingt spielen, weil die so gut sind, dann wird er das doch auch machen. Also von dieser Theorie, Gerards wolle durch das Nicht-Einsetzen der Neuzugänge Ben Manga provozieren, die finde ich geradezu abenteuerlich. Bei allem Respekt vor den Kollegen, die das auch schon geschrieben haben, ist alles gut, jeder schreibt was anderes, es wäre fürchterlich langweilig, wenn wir alle die gleichen Theorien hätten. Ich liebe das an unserem Job, dass es da immer auch unterschiedliche, dass es einfach eine Meinungsvielfalt gibt, ich finde das gut, aber da bin ich einfach der Überzeugung, dass das kann nicht sein, das macht kein Trainer der Welt, weil ich da auch überhaupt keinen Grund für sehe. Und es stimmt ja im Grunde auch nicht, weil die meisten Neuzugänge spielen und es ist nun mal auch eine mathematische Logik. Wenn du 15 Neuzugänge hast, dann können nicht alle jedes Mal von Anfang an spielen. Und du hast ja auch im alten Kader noch Spieler, die ja auch zum Einsatz kommen sollen. Also das ist, ich halte die Diskussion für eine Phantomdiskussion. Da ist aber jetzt eine Schärfe reingekommen. Das hat Karel Gerards gerade mehr oder weniger bestätigt. Und insofern, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben das Thema vielleicht am Anfang ein kleines bisschen unterschätzt.
Wolltest du jetzt schon drüber sprechen? Nein, ne? Lass uns das nochmal ein bisschen weiter stricken. Ich bin auch der Meinung, dass Karel Gerards, wenn er sich entschieden hätte, Wasinski und Sanchez so von Anfang an spielen zu lassen, dass dann der umgedrehte Fall eingetroffen wäre. Und bei Böcken, wie zum Beispiel der Bock zum 1-0 für Breda von Wasinski, wenn er den in der zweiten Liga gemacht hätte, hätten sie wahrscheinlich alle geschrien, warum spielt der und warum spielt nicht Cissé? Der sollte doch hier, ne, der große Mann werden. Und momentan ist er der große Mann, aber zu ihm kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer.
Du hast halt ganz kurz, und daran entzündet sich die Diskussion auch so ein bisschen, du hast halt im Moment das Problem, dass dir mit Thomas Kallas im Grunde der gesetzte Innenverteidiger wegfällt.
Ja, und der fällt auch gegen Karlsruhe.
Der fehlt auch in Karlsruhe. Der hat zwar am Montag, da waren wir alle relativ überrascht, der stand zwar am Montag auf dem Trainingsplatz, hat auch da ziemlich viel schon mitgemacht. Das ist also schon mal die gute Nachricht, aber für Freitag ist er laut Karel Gerards noch kein Thema. Und das heißt, weil der weg ist, musst du halt in dieser Phase, die musst du irgendwie überbrücken und musst mehr oder weniger improvisieren. Und das führt natürlich jetzt zu den ganzen Diskussionen.
In der Pressekonferenz wurde eine Frage gestellt, wer spielt denn in der Innenverteidigung, ein Großer und ein Kleiner? Da gab es einen kurzen, süffisante Antwort, vielleicht auch nur ein Großer oder ein Kleiner. Also, da lässt es sich nicht in die Karten gucken. Ich würde mich schwer tun, wenn ich sagen würde, er würde gegen Karlsruhe in der Dreierkette spielen.
Naja, die Diskussion gibt es ja ohnehin. Er hat ja in der Vorbereitung, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, mehrheitlich mit der Dreierkette spielen lassen, dann kam wieder der Wechsel zur Viererkette. Also das ist schon so ein bisschen auffällig, dass es jetzt zum kompletten Systemwechsel in Karlsruhe kommt. Kann ich nicht ausschließen, aber kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben nach 4 Spieltagen jetzt schon wieder eine defensiv Diskussion und leider auch eine Defensivproblematik, so ehrlich muss man sein.
Ja, bei den Gegentoren, die man kassiert hat, das ist schon eine stattliche Anzahl und hätte man nicht so viele, in Anführungsstrichen, viele Tore geschossen, wäre die Situation wahrscheinlich noch angespannter, als sie tatsächlich ist. Ich muss aber auch noch mal was dazu sagen, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich die Pressemitteilung des FC Schalke 04 mir noch mal vorhebe oder vor Augen führe, bei den Verpflichtungen von Wasinski und Sanchez, da stand nie, dass das Spieler sind, die sofort helfen sind, die sofort zum Einsatz kommen. Bei der Amstand Perspektivspieler und bei dem anderen, beim Sanchez zum Beispiel, dass er erstmal, das dauert noch, weil halt ganz andere Fußball, junge Sprache, alles muss gelernt werden. Also es stand nirgendwo Soforthilfen. Ich weiß nicht, wer das ausgekramt hat.
Das ist ja die große Frage. Wir sind ja wieder, im Grunde sind wir jetzt wieder bei der Frage, wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei oder die Henne und das Ei. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wer Sanchez und Wasinski jetzt tatsächlich fordert. Ob es da irgendeine große Bewegung gibt. Also ich kenne zumindest keine Leute. Die Leute, mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich korrespondiere, und das sind auch alles eingefleischte Schalker, die sich sehr dafür interessieren, die haben alle Verständnis dafür, dass Gerard sagt, naja, die Jungs sind ja gerade, ich glaube, beide 20 oder einer 19, einer 20, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, auf jeden Fall noch sehr, sehr jung, und die haben Verständnis dafür, dass er sagt, nee, die sind eben noch nicht so weit. Und es wurde ja auch von Anfang an, du hast es gesagt, Geduld gepredigt und eingefordert. Gerard hat diese Geduld, und ich weiß überhaupt gar nicht, wer die jetzt nicht hat. Also wir befinden uns jetzt schon wieder in so einer Wolke, die, wie du völlig zu Recht sagst, die wird immer größer. Und wenn das jetzt am Freitag in Karlsruhe schief geht, dann beginnt es möglicherweise auch schon zu regnen. Also das hat sich alles jetzt wieder so ein bisschen hochgeschaukelt. Natürlich haben wir Medien, da will ich überhaupt nicht drum rumreden. Wir transportieren das. Das ist auch in einem gewissen Rahmen unsere Aufgabe, unser Job. Der eine macht so, der andere macht so. Aber die Quelle, die Produktion, die liegt schon bei Schalke. Also die haben, also Ben Manga ist natürlich lange genug im Geschäft, der weiß, wenn er da über Felipe Sanchez philosophiert und stellt im Grunde eine Gegenmeinung zum Trainer dar, dann weiß der ganz genau, wie darauf reagiert wird und welche öffentlichen Konsequenzen das hat. Davon bin ich überzeugt.
So, Ben Manga ist im Urlaub.
Ja.
Und am Montag nach dem Training gab es dann ein Gespräch.
Ja.
Auf dem Platz sogar, wie ich erfahren habe. Obwohl ich länger da war und muss ehrlicherweise gestehen, habe ich nicht mitbekommen, dass dann Matthias Tillmann, Marc Wilmots war auch dabei, richtig, und Karel Gerards gesprochen haben. Und dieses Miteinander sprechen war schon geplant, weil man halt gemerkt hat, da baut sich irgendwas auf.
Ja, es war im Grunde nicht geplant. Es war kein Karel Gerards ist ja heute auch in der Pressekonferenz. Ich hatte ihn dann gefragt, wie war das denn? Hatten Sie um dieses Gespräch gebeten oder war das ein routinemäßiges Treffen? Sprechen Sie immer montags über die aktuelle Lage? Nee, hat er gesagt. Das war schon so, dass Marc Wilmots und Matthias Tillmann um dieses Gespräch gebeten haben.
Also war es ja geplant, in irgendeiner Art und Weise.
Aber kurzfristig. Es war offenbar eine Reaktion auf diese Zitate, auf diese gesamte Gemengelage rund um Ben Manga und Karel Gerards. Und jetzt sagen die einen natürlich wieder, da sind wir wieder bei Interpretation. Ich sage, Tillmann und Wilmots haben um das Gespräch gebeten. Andere könnten jetzt sagen, Gerards wurde einbestellt oder Gerards wurde zum Rapport gebeten, kann man auch sagen. Da keine Inhalte aus dem Gespräch bekannt werden, kann da jetzt jeder seiner Richtung freien Lauf lassen, wie er es gerade will. Fakt ist, und damit hat Karel Gerards ja im Grunde deutlich gemacht, oder das hat Karel Gerards ja deutlich gemacht, es ist ein Thema. Es ist tatsächlich offenbar so, dass es da Streitigkeiten, wie auch immer man das nennt, gibt, weil sonst hätten sie sich ja nicht eine halbe Stunde nach dem Training darüber unterhalten müssen. Und wenn Ben Manga aus dem Urlaub zurück ist, dann wird man sich wohl, ich denke, zu viert zusammensetzen, um, und das ist meine Hoffnung, um dann eben die Kuh vom Eis zu kriegen, weil ich glaube, das ist, also aus meiner persönlichen Sicht ist das nach 4 Spieltagen eine völlig überflüssige Diskussion und ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass es so schnell schon wieder losgeht, nachdem man ja eigentlich die ganze Saison unter den großen Schirm der Geduld und der mindestens mittelfristigen Perspektive gestellt hatte.
Jetzt wollte ich eigentlich einen Ton einspielen, der zu dem Thema natürlich gut gepasst hat. Ich versuche den mal herauszufiltern. Dann hören wir mal kurz rein, bevor wir das nächste Thema überhaupt ansprechen, aber sonst springen wir wieder hin und her. Ich versuche, ob das der richtige Ton ist.
Ja, Glück auf, René, hi. Wollte noch mal kurz Feedback geben oder meine Theorie zwecks der Probleme zwischen Kaderplanung und Trainer da ein bisschen noch mal untermauern. Es ist offensichtlich, also wie gesagt, die Jungs spielen nicht, die der Kaderplaner holt. Die haben in ihren Ligen, jetzt, wenn ich den Sanchez angucke, in Argentinien, ne, Wasinski hat gespielt. Und da hat ja der Ben Manga jetzt nochmal diese Woche klar signalisiert, für ihn sind die stark genug. Das zeigt, dass meine These so falsch nicht liegen kann. Die arbeiten gegeneinander. Ich finde es schade, weil man sieht es in anderen Vereinen, Heidenheim zum Beispiel, was auch mit wenig finanziellen Mitteln möglich ist, wenn einfach zusammengearbeitet wird, wenn der Trainer mit eingebunden ist in der Kaderplanung. Und das ist auf Schalke halt nicht. Letztendlich Schalke ist halt unser großer Verein und jeder möchte sich da irgendwie profilieren. Und ich finde es traurig. Ich fände es so cool, wenn wir mal wieder ein Miteinander hätten, miteinander der Kaderplaner mit dem Trainer zusammen, einen langfristigen Trainer, aber auch bei unserem Trainer war es ja letzte Saison schon so, dass er überlegt hatte, ja vielleicht noch zu wechseln. Deswegen wird er auch das schwächere Glied sein in der Kette und ich stelle einfach die These auf, er wird die Saison nicht überleben. Die Probleme sind jetzt schon ersichtlich und die werden nicht kleiner.
Man muss dazu sagen, das ist der liebe Alexander und der sagt von sich aus, er ist ein pessimistischer Schalke-Fan, aber er hofft immer wieder, sich zu irren. Und ich glaube, er wird sich auch sehr wünschen, sich mit seiner Theorie zu irren. Ich meine, Trainer, dass er die Saison nicht überlebt, ja, gut.
Ja, wobei ich fand das sehr realistisch, was er gesagt hat. Jetzt will ich gar nicht in Optimismus und Pessimismus unterteilen. Ich fand es sehr realistisch, natürlich. Hat man im Moment jetzt den Eindruck, das kannst du ja nicht vom Tisch wischen. Man hat schon den Eindruck, dass da im Moment schon ein Stück weit gegeneinander gearbeitet wird. Das ist natürlich schade. Natürlich ist ein Miteinander besser, wünschenswert, aber wahrscheinlich Ben Manga kenne ich noch nicht gut genug. Ich glaube, Karel Weratz kann schon auch ein kleiner Dickkopf sein. Was ich aber nicht unterstreichen kann, ist die Behauptung, dass die Neuzugänge nicht spielen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Also ich finde, es spielen doch sehr viele Neuzugänge, die kommen doch zum Einsatz. Und das Beispiel Heidenheim, ich weiß jetzt nicht, ob bei Heidenheim, ob da alle Neuzugänge immer 90 Minuten spielen oder ob es überhaupt einen Verein gibt, bei dem alle, die neu gekommen sind, dass die alle auch sofort immer zum Einsatz kommen. Es muss doch auch ein Konkurrenzkampf noch sein zwischen den Spielern, die da sind. Und da sind wir doch, das haben wir uns doch im Grunde sogar auch gewünscht. Das hat Tobi Mohr doch auch neulich noch gesagt. Tobi Mohr hatten wir in einer Medienrunde Anfang der Woche. Da ist er ja auch gefragt worden. Hör mal, die haben ja, du spielst jetzt hier gerade, spielst auch ganz ordentlich, aber und die holen dir für deine Position, holen die einen nach dem anderen. Was hast du denn dazu? Und da sagt er, ja, aber das ist doch, mein Gott, das gehört doch dazu. Wir wollten doch Konkurrenzkampf. Wir reden hier über Profifußball. So, und da haben weder Neuzugänge noch die etablierten Spieler haben ein verbrieftes Recht, ständig zu spielen, sondern es geht nach Leistung. Die beurteilt der Trainer. So, und wenn sich jetzt herausstellt, er schätzt die ganzen Leute falsch ein, dann wäre das natürlich aus Schalker Sicht schade, aber dann wird es natürlich auch dementsprechende Konsequenzen haben. Aber der Kaderplaner hat aus meiner Sicht nicht die Aufstellung zu bestimmen.
Zumal Tobi Mohr auch gesagt hat, im Übrigen hat noch keiner links von denen gespielt. Also der ist schon sehr selbstbewusst gerade. Ne? Der lebt
richtig auf. Ja. Ja. Der hat richtig Spaß an seiner neuen Rolle als Publikumsliebling. Er musste ja selber so ein bisschen schmunzeln, als ihm der Begriff um die Ohren geflogen ist. Aber ich freue mich für ihn, weil ich halte ihn für einen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr netter, sehr netter Zeitgenosse. Und ich freue mich einfach auch, weil ich nie so richtig verstanden habe, dass er ja, wir haben ja schon oft auch drüber gesprochen, er hat ja in Heidenheim immer bewiesen, dass er zumindest ein richtig guter Zweitligaspieler ist. Sonst hätte Schalke ihn ja nicht für die erste Liga geholt. Und ich freue mich einfach dann auch mal, wenn man in so einer Theorie dann bestätigt wird und dass er jetzt spielt. Ich hoffe auch, dass das noch ein Weilchen so andauert und dass er jetzt nicht vielleicht jetzt nach ein paar Spielen wieder in alte Strickmuster verfällt, was ja auch passieren kann.
Irgendwie war der Onkel mal beteiligt und irgendwie fing es an, oder? So, da wurde die Uhr größer.
Das war das Spiel, das war das Schalker Pokalspiel in Hoffenheim, beziehungsweise in Sinsheim gegen Hoffenheim. Schalke hat 5-1 verloren, das letzte Spiel von Frank Kramer. Und ich glaube, ich hoffe, ich kriege es richtig noch auf der Reihe. Ich glaube, Frank Kramer hatte die glänzende Idee, einfach auch aus Personalmangel. Er hat, glaube ich, Tobi Mohr hinten rechts eingesetzt. Also der wurde für vorne links geholt. Dann hat er ihn schon so ein bisschen nach hinten versetzt, weil er da irgendwie, weil es auch, ich weiß gar nicht mehr, verletzt oder wie immer gab. Und ich glaube, zur Krönung hat er dann in Hoffenheim hinten rechts gespielt. Schalke lag früh hoch in Rückstand. Tobi Mohr wurde ausgewechselt, Höchststrafe, ich glaube sogar noch vor der Halbzeit. Und Spiel ging völlig in die Hose. Zweite Halbzeit haben sie sich dann ein bisschen gefangen. Auf jeden Fall 5-1 verloren, aber Stimmung war mies. Und dann schickte Jürgen Mohr, ein richtig guter Mittelfeldspieler, so ich glaube 70er, 80er Jahre. Ich bringe ihn in Verbindung mit Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. In Zürich hat er auch mal gespielt. Und Jürgen Mohr schickte einen Facebook-Post in die Welt, wo er Frank Kramer und dessen Umgang mit seinem Neffen, also mit Jürgen Mohrs Neffen, wo er Frank Kramer aber so dermaßen zerlegte, dass ich fast schon Mitleid mit Frank Kramer hatte und dass ich mich erstmal schlau machen musste, ob das überhaupt wirklich von Jürgen Mohr war, weil das ja schon sehr ungewöhnlich ist, dass Angehörige eines Spielers so Partei dann ergreifen, für in dem Fall für den Neffen. Und Jürgen Mohr schimpft entsetzlich über den Umgang mit Tobi Mohr von Frank Kramer. So macht man meinen Neffen kaputt und das ist überhaupt nicht seine Rolle, die er da spielt. Und Skandal oder wie auch immer, war richtig lang, war auch gut formuliert, war wirklich druckreif im Grunde. Naja, da haben uns natürlich alle dann auch drauf gestürzt, auch sofort eine Geschichte draus gemacht und kurz danach war Frank Kramer entlassen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es an dem Facebook-Post lag. Tobi Mohr, wir haben hinterher mal ein Interview mit Tobi Mohr gehabt. Er hat gesagt, er wäre da überhaupt nicht mit einverstanden gewesen, dass sein Onkel sich da zu Wort
kommt. Ich erinnere mich. Bloß keine Fragen über meinen Onkel.
Ja. Und dann haben wir es doch mal gemacht und da drehte, hat er nur die Augen, also auf meinen Mist ist das nicht gewachsen und ich hab da schon ein ernstes Wort mit meinem Onkel drüber gesprochen, dass er das nicht nochmal macht oder wie auch immer. Aber ist ja klar, sowas ist ja in der Kabine. Weißt du doch auch, man wartet doch in der Kabine nur auf Dinge, über die man flachsen kann und da ist das Schutzschild, das der Onkel da über einen hält, sowas ist natürlich immer ein gefundenes Fressen. Aber es war, das muss ich sagen, es war wirklich natürlich sehr kompetent. Jürgen Mohr ist, ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspiele der hat, aber der wird auch seine, denke mal, 200, 250 Bundesligaspiele wird er auch haben. Also der weiß schon, worüber er redet, beziehungsweise worüber er schreibt. War auf jeden Fall
hat sich ja jetzt auch wieder bestätigt.
Genau, also da sind wir jetzt wieder beim Thema. Für uns war das natürlich, beim Thema Medien, für uns war das natürlich eine super Geschichte.
Super Geschichte auch, die ihr uns da wöchentlich oder täglich serviert, denn ihr habt regen Austausch mit uns und ich würde gerne nochmal euch die Möglichkeit geben, euch vielleicht die Nummer zu notieren, wo ihr direkt mit uns in Kontakt treten könnt. Das ist nämlich über WhatsApp möglich und das nehmen einige sehr, sehr gerne wahr. Dafür bin ich auch sehr dankbar, aber manche übertreiben es auch so ein bisschen. Der Ralle aus Moers. Der hat nämlich gesagt, ich hatte letzte Woche so eine XXL-Nachricht bekommen und die konnte ich nicht komplett abspielen, weil das würde den Rahmen sprengen und er hat den Vogel abgeschossen. Er hat schon angedroht, dass es noch länger wird und er entschuldigt sich auch tausendmal. Ich soll sie in Teilen abhören, aber sie geht 30 Minuten. Ralf, ich kann da natürlich, ich habe da noch gar nicht reingehört, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich, vielleicht hört es ja noch, immer noch ein bisschen angeschlagen bin, nach der Aufnahme am vergangenen Mittwoch habe ich erstmal den Sittich gemacht. Da war bei mir der Ofen aus. Also ich konnte auch nicht zum Testspiel am nächsten Tag. Ja, aber ich bin wieder so halbwegs auf dem Dampf für alle, die sich Sorgen machen.
Hat dich der Tim so strapaziert?
Der Tim hat mich so strapaziert. Ne? Ja. Ich bin auch froh, dass der Tim nicht irgendwann 2-3 Tage später mich angerufen und hat gesagt, ich bin auch krank. Da hatte ich ein bisschen Sorge, aber toi, 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 es war alles gut gegangen. Also 30 Minuten, der Ralf Kirchberg aus, was habe ich gesagt, kommt daher? Aus Moers am Niederrhein. Der hat, mach dir einen Vorschlag. Wir haben ja jetzt so 2 Kandidaten, die sehr, sehr lange Sprachnachrichten schicken. Wir laden euch einfach mal ein. Ihr macht das einfach mal direkt mit Podcast. Wir können es auch so machen, dass ihr nicht unbedingt hier hin müsst. Ihr könnt auch dann anrufen und dann nehme ich euch hier über dieses tolle Gerät hier mit rein. Und dann könnt ihr mal mit uns ein bisschen mitplaudern. Lade ich gerne ein. Und wer das auch gerne machen möchte, kann erstmal mit uns in Kontakt treten unter 0160 9034 76 28. Und dann sage ich auch gleich nochmal den Hinweis, nicht nur da könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen, ihr könnt auch den WhatsApp-Channel dazu abonnieren, wo ihr dann jeden Tag einen Überblick von dem bekommt, was wir auf unseren Seiten des Medienhausbau der Rona richten. Komm, du, Hellwege Anzeiger, Münsterland Zeitung, ne, müssen alle erwähnt werden, wo ihr uns auch findet. Da werden wir immer so einen kleinen Überblick geben, da könnt ihr dann draufklicken und das nochmal Ganze nachlesen. Aber das Schöne ist, mit uns in Kontakt zu treten, das finde ich echt eine ganz tolle Sache, auch wenn es immer sehr, sehr viel ist, versuche das tatsächlich dann auch immer ab und zu dann mir die Zeit zu nehmen und da reinzugucken und das auch abzuhören, weil sonst macht es ja keinen Sinn, ne, die ganze Nummer. Also darum, aber nicht böse sein, wenn ich nicht alles vorlese und nicht alles abspielen kann, aber für die, die so lange Nachrichten schicken, die lade ich gerne ein und dann können wir gerne mal plaudern. Nummer QR-Code. Für alle, die gucken, blende ich ein. Da kannst du abscannen und da hast du direkt den WhatsApp-Channel. Ansonsten könnt ihr auch unseren Artikel lesen auf der Seite des Medienhausbauer der Rohnachrichten und unserer Schalke-Seite. Da ist noch immer eine Ankündigung dabei unseres Podcasts. Die wird heute Mittwoch, zeichnen wir auf, späten Nachmittag online sein, ist schon 15 Uhr. Heute ist alles ein bisschen später, also könnte sich nach hinten verschieben. Da ist auch der QR-Code, da könnt ihr auch draufklicken. In den Shownotes steht da drin. Da könnt ihr das auch nachlesen, wie ihr unseren Channel abonnieren könnt. Ja, dafür so ein bisschen Werbung in eigener Sache muss ja sein. Wir sind aber immer noch beim Thema Karel Geraerts und Ben Manga. Gut, haben wir jetzt abgearbeitet, aber jetzt ist am Montag natürlich wieder was passiert, die ganze Sache wahrscheinlich jetzt nochmal die Wolke, die ich gerade erwähnt habe, noch ein bisschen größer macht, weil alle sind jetzt wahrscheinlich sehr, sehr gespannt. Kallas spielt nicht, definitiv haben wir gesagt. Was macht er denn in der Abwehr? Der Ibrahim Assissé hatte am Montag, und das war das einzige Training, was wir gesehen haben oder sehen durften in dieser Woche, keinen guten Tag gehabt. Wir haben darüber berichtet, die haben auf kleinem Feld gespielt und Karel Geraerts hat uns erklärt, er hat die Abseitslinie quasi weit vorgezogen und Ibrahim hat das Ganze wohl nicht so ganz verstanden und Toby Moore hat sich dieser Sache zum Nutzen gemacht und hat den innerhalb von wenigen Minuten 3-mal hinterlaufen. Und das hat natürlich Kenan Karaman irgendwann so zur Weißglut gebracht, dass es da ein kleines Wortgefecht gab. Und Ibrahim hat auch irgendwie widersprochen, hat auch auf Französisch gesprochen. Das hat Kenan Karaman auch nochmal bitter aufgestoßen und hat gefragt, warum sprichst du mit mir Französisch? Also auf Englisch hat er das alles gesagt. Und dann hat er wohl noch was gesagt, was wir nicht gehört haben, ist auch völlig egal. Und man hörte dann nur mehrmals, shut up, shut up. Shut up. Und ich hörte dann einmal von Ibra, no. Und dann sagte Kenan auch noch, wie, no. Oder what, no. Ja, also es war schon lauter und Karel Geraerts kam auch dann irgendwann und hat die beiden auseinandergenommen. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen?
Dann nee, du schreibst das wunderbar. Also wir waren
ja, aber es gab ja noch weiteren Stress.
Ja gut, es war also ich glaube, um es vorweg zu sagen, an dieser Geschichte ist jetzt wirklich nichts aufgebauscht worden oder nichts hochstilisiert.
Nee, die ist tatsächlich so.
Sondern die war also wirklich so und ich glaube, wir können das ja schon einigermaßen so ein bisschen einschätzen, ob es jetzt normaler Trainingsdisput ist oder wie man das einzuordnet. Also das war schon sehr, sehr heftig. Das ging schon richtig zur Sache und ich glaube, ich hatte wirklich die Befürchtung, wenn Karel Geraerts nicht dazwischen gegangen wäre, dass die sich möglicherweise sogar an die Wäsche gegangen wären, weil die kamen sich schon verdächtig nah und wenn man zumindest in die Augen von Kenan Karaman geguckt hat, ja, geschaut hat, da gibt es ja auch ein schönes Foto, dann glaube ich schon. Also würde ich dann nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das alles ganz, ganz friedlich weitergegangen wäre. Karl Geratz ging dann dazwischen, hat erstmal gesagt, die sollen ein bisschen runterkommen, wurde dann aber selber, nachdem das alles ein bisschen gesagt war, wurde dann aber selber ein bisschen laut und hat Ibrahim Assisi auch nochmal.
Das war aber erst ein paar Spielszenen später.
Aber schon ziemlich kurz danach. Ging es nämlich im Grunde so weiter. Also Ibra stand da in diesen Minuten wirklich völlig neben sich. Das muss man einfach so sagen. Der war, glaube ich, also vorher, wie du richtig sagst, Tobi Moyes ihm dreimal entwischt. Und dann platzte Karaman, der in der Trainingsmannschaft gespielt hat von Cissé, dem platzte dann der Kragen. Und dann ging es direkt danach ging's so weiter. Dann meldete sich Karel Geratz lautstark zu Wort und hat Cissé auch noch mal ein paar deutliche Worte gesagt. Und dann war der erstmal völlig von der Rolle. Dann spielte der einen Fehlpass. Also, kann man ja auch verstehen. War ja schon eine sehr deutliche Ansage. Also das, weil in der Sache.
Ist auch noch ein junger Mensch. Ne?
Ja,
also das, auch wenn er ein Profi ist.
Da reden wir ja gleich mal drüber. Der war schon sichtlich beeindruckt und auch ein bisschen geschockt. In der Sache hatte Karel Geratz Karaman völlig recht gegeben. Und da muss man Karaman auch recht geben. Wir sind ja, um das mal so ein bisschen, um die Ursache für Karamans Ausbruch vielleicht mal so ein bisschen klar zu machen, dem ging es ja wahrscheinlich nicht um das Trainingsspiel. Sondern wir sind jetzt schon wieder in der Situation, du hast 9 Gegentore nach 4 Spielen. Das sind im Schnitt 2,25. Das heißt, wenn wir jetzt mal in dieser Zahlenkonstruktion bleiben, du müsstest im Grunde pro Spiel schon immer mehr als 2 Tore schießen, um überhaupt irgendwas mitzunehmen. Es droht, also ich sage nicht, dass sie kommt, aber es droht eine ähnliche Problematik wie im letzten Jahr, wo sie ja auch eigentlich immer in jedem Spiel für ein Tor gut waren, wo sie aber hinten zu viele gefangen haben. Das wollten sie dieses Jahr in den Griff kriegen. Bislang haben sie es aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht in den Griff gekriegt, bestätigt Karel Geratz ja selbst. So, und diese Sorge umtreibt natürlich Kenan Karaman in so einer Situation. Der sieht, Mensch, der Cissé ist am Montag nicht wach beim Training. War er einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Übung nicht verstanden hatte oder ob er einfach so, auf Deutsch gesagt, gepennt hatte. Und dann denkt sich Karaman, ja Mensch, wenn der am Freitag genauso spielt, dann liegen wir da irgendwann wieder 1-0, 2-0 zurück. Das können wir dann. Dann geht es nicht mehr. Du kannst nicht jedes Spiel immer so viel Offensivpower auf den Platz bringen, dass du hinten die Böcke dann ausgleichst. Und die Sorge umtreibt Karaman. Und deswegen ist ihm da der Kragen geplatzt. Völlig zu Recht auch. Er ist Kapitän. Er darf das. Er muss das vielleicht sogar machen. Ich halte es auch überhaupt nicht für bedrohlich. Also gibt ja dann immer 2 Theorien. Die einen sagen, die zerfleischen sich jetzt selbst. Und die anderen sagen, im Grunde ist das gut für die Mannschaft einfach, dass sie zeigt, dass sie lebt. Und Tobi Mohr hat es ja gesagt, also spätestens da waren wir alle wach, als der Kenan da seine Wutrede gehalten hat. Dass das jetzt so ein bisschen auch persönlich lief, dass Cissé auf Französisch geantwortet hat. Man weiß ja auch nicht so richtig verstanden, was er da gesagt hat. Das müssen die beiden untereinander klären. Also ich gehe mal davon aus, dass beide professionell genug sind, um sich wieder die Hand zu geben und zu sagen, pass auf, ist einfach so gelaufen, ich war sauer, weil und ich hoffe mal, da gibt es ja jetzt auch Fragezeichen, dass Cissé auch so einsichtig ist, dass er wirklich weiß, dass er da einfach seinen Beruf in dem Moment nicht gut gemacht hat. So, dass das dann jetzt auch wieder vergessen ist. Ich glaube nicht, dass das für die Aufstellung am Freitag Auswirkungen hat, weil ich glaube, ich kann mir schon vorstellen und ich glaube schon, dass das Karel Geratz Cissé wieder spielen lässt. Ich sag mal, wenn du Cissé jetzt rausnimmst, dann erledigst du ihn ja im Grunde schon gerade in einer Phase, wo er jetzt ja regelmäßig gespielt hat und aus meiner Sicht auch zu Unrecht im Moment für viele Dinge verantwortlich gemacht wird, die da auf Schalke hinten nicht ganz so gut laufen.
Also meinst du, er spielt definitiv um so eine Sache wie, ja, die ist ja schon mal passiert, nach dem Spiel gegen Hamburg, sein erster Einsatz, dann war er auch dann wieder weg nach dem Patzer.
Ja, ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt spielt, sondern wenn er spielt, dann spielt er, weil Karel Geratz von ihm überzeugt ist. Also Geratz darf ihn natürlich nicht spielen lassen, nur weil er befürchtet, wenn ich ihn jetzt rausnehme, dann ist er nervlich zu sehr angeschlagen, dann kommt er gar nicht mehr auf die Beine. Also Gerrards muss am Freitag die spielen lassen, die er für am Freitag für die beste Formation hält, überhaupt keine Frage. Ich glaube aber, dass er Cissé dazu rechnet, trotz des schwachen Trainingstages am Montag. Sowas kann ja alles passieren, denn ich glaube, generell hält Gerrard schon ziemlich große Stücke auf ihn.
Auf jeden Fall gibt es wieder Stoff. Wenn er spielt, werden wieder alle sagen, oha, jetzt wird Benmanga wieder aktiv und kommt vielleicht früher aus dem Urlaub. Ich weiß gar nicht, wann er wiederkommt. Aber wir haben nur eine einzige Einheit gesehen. Das schon mal zur Information. Es gibt noch den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und am Donnerstagmorgen wird das Abschlusstraining stattfinden. Ich denke, da wird er sich dann erst final entscheiden, wer überhaupt in Frage kommt.
Richtig. Und ich glaube auch nicht, dass, um dir da jetzt mal ganz kurz in die Parade zu fahren, dass Benmanga seinen Urlaub unterbrechen würde, sollte Cissé spielen. Ist ja auch denkbar, dass neben Cissé einer der Neuen spielt. Kann ja auch sein, Sanchez oder Wasinski, weil Kalasch fällt aus, Seguin fällt aus. Das bedeutet, dass Schallenberg möglicherweise im Mittelfeld gebraucht wird. Und dann stellt sich ja sowieso die Frage, ob Gerrards dann beispielsweise Routinier Kaminski neben Cissé stellen würde. Ich weiß, dass jetzt wieder ganz viele mit der Stirn runzeln, aber ich nenne es ja auch nur als denkbare Alternative. Oder er lässt beispielsweise Sanchez und Cissé verteidigen. Dann hättest du natürlich mal diese junge Innenverteidigung und dann, das wäre wirklich mal hochinteressant dann zu sehen.
Ausgerechnet Karlsruhe, sagen jetzt viele, ne? Hast du die Niederlagen im Gepäck? Karlsruhe steht auf Platz 2, glaube ich, ne?
Steht auf Platz 2 und war damals das erste Spiel von Karel Gerrards als Schalke-Trainer.
3-0.
3-0 verloren und Karel Gerrards sagte schon, dass er schon in der Halbzeit sehr laut geworden ist, was eigentlich sonst gar nicht so seine Art wäre. Und er sagte heute auch einen sehr netten Satz zu der Leistung damals, er habe bei dem Spiel Dinge gesehen, von denen er geglaubt hätte oder von denen er nicht geglaubt hätte, dass die möglich sind. Das bezog sich auf die Schalker Leistung. Ja, damals waren die tatsächlich in keiner guten Verfassung. Und Karlsruhe ist ja damals auch als so eine Art Geheimfavorit in die Saison gestartet. Stindl hat, glaube ich, dann auch noch gespielt, weiß gar nicht, ob er auch ein Tor gemacht hat, aber auf jeden Fall waren die waren einfach damals Schalke gegenüber drückend überlegen.
Und die haben ja auch zwei Stürmer, die ganz gut in Fahrt sind. Der Name ist schon
jetzt
schwierig.
Jetzt kommst du, jetzt bin ich mal gespannt.
Zivizwaze Boudou, ja. Hat 4 Einsätze, 4 Tore geschossen und Andrin Hunziker, auch 21 Jahre erst, auch 4 Einsätze, 2 Tore. Keine schlechte Quote. Das sind zwei lange Kerle vorne im Sturm. Also da wird wahrscheinlich gerade dieses Spiel nicht dafür sorgen, dass Schalke sich vielleicht in der Innenverteidigung irgendwie befreien kann. Oder vielleicht gerade deshalb.
Tobi Mohr hat das ja ganz schön gesagt. Er hat gesagt, natürlich Riesenherausforderung, aber gerade wenn wir da bestehen, dann ist doch so ein Spiel, da kannst du doch dann mit breiter Brust und mit ganz viel Selbstvertrauen dann weiter in die Saison gehen. Aber Fakt ist auch, sie werden sich da nicht allzu viele Fehler erlauben können. Und wir werden ja gleich vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ich würde das auch nicht alles immer nur auf die Abwehr und speziell auf die Innenverteidigung abladen, weil aus meiner Sicht sind da auch immer noch ganz andere Spieler in der Verlosung. Wenn wir aber ganz kurz einen Ausflug in die Schalker Personalien, wenn wir über die starken Karlsruher Stürmer sprechen, gibt es ja auch aus Schalker Sicht eine halbwegs gute Nachricht oder eine Nachricht, die Hoffnung macht. Musa Silla ist möglicherweise am Freitag sogar schon wieder so weit, dass er spielen kann. Zumindest hat Karel Gerrards das heute so durchblicken lassen. Es soll noch das Training am Donnerstag abgewertet werden, aber Silla hatte sich eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen gegen Köln und möglicherweise ist er am Freitag schon wieder fit.
Ja, wir haben ja auch eine gute Quote. Ne? Karaman, 4 Treffer, ja. Schon Silla, 3 Treffer.
Ja, deswegen, ich sage, du bist nach vorne, bist du in jedem Spiel im Grunde für ein Tor gut, aber du wirst irgendwann mal möglicherweise dahin kommen, dass du so viele Tore vorne gar nicht schießen kannst, wie du hinten reinkriegst. Und die Diskussion hatten wir in der vergangenen Saison schon und leider geht es ja jetzt schon wieder damit los. Es hat alles unterschiedliche Gründe, warum die Tore gefallen sind oder wie auch immer. Aber Fakt ist, du hast jetzt nach 4 Spielen schon wieder zu viele davon.
Seguin fällt aus. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schallenberg in der Innenverteidigung ist, fällt flach, weil ich gehe mal davon aus, dass Schallenberg.
Ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen. Karagias ist ja immer so ein bisschen.
Oder er nimmt Wasinski auf 6.
Kann auch alles Breda. Sein. Kann ja. alles sein. Wir haben ja, Krüger haben wir ja auch noch. Da gibt es ja schon immer noch ein paar Kandidaten. Gerhard verrät, würde ich ja auch nicht machen. Macht ja wahrscheinlich keiner, wenn so ein paar Positionen wackeln. Seine Aufstellung gibt da ja nicht schon komplett durch. Vielleicht weiß er auch wirklich noch nicht genau, was er macht. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Notwendigkeit, Schallenberg jetzt aus dem Abwehrzentrum rauszuziehen und ins Mittelfeld zu stellen, gerade weil Seguin ausfällt, ist natürlich jetzt ein bisschen größer geworden. Wie ich ja ohnehin der Meinung bin, dass wenn wir dabei sind, dass wir nicht alles immer auf die Abwehr alleine schieben können. Aus meiner Sicht ist ja das defensive Mittelfeld auch für viele Dinge verantwortlich. Die sind mir zum Beispiel gegen Köln, sind mir die Kölner da auch einfach viel zu oft und zu einfach durchgekommen und dann bist du als Abwehr, die ohnehin nicht die stabilste ist, bist du dann einfach irgendwann vielleicht auch mal überfordert und insofern wäre vielleicht Schallenberg ganz vernünftig, wenn er wieder dann den Staubsauger im Mittelfeld spielen, dass viele Situationen, die sonst entstehen, dass die vielleicht gar nicht erst kommen und die Abwehr dann schon wieder in Schwierigkeiten bringen.
Passt dazu eine gute Frage, weil wir ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, also normalerweise ist es so, kurzer Einblick in unsere Arbeit, wir haben die Möglichkeit in der Woche zweimal beim Training zuzuschauen. Es gibt ein medienöffentliches Training, da sind nur wir Medienvertreter und es gibt ein öffentliches Training, wo auch Fans dabei sind. In dieser Woche war es nur ein öffentliches Training, das heißt nur, ist eine kurze Woche, kann man durchaus nachvollziehen. Man hatte Länderspielpause, die Jungs hatten glaube ich das Wochenende frei. Und sind am Montag dann wieder ins Training gestartet.
Ja, die hatten Freitag, Samstag, Sonntag frei, wobei natürlich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass das jetzt keine 3 freien Tage waren, um einen Kurztrip zum Ballermann zu machen, sondern dass die Spieler schon, allen voran natürlich die angeschlagenen und verletzten Spieler, dass die schon die Aufgabe hatten, da jeden Tag auf dem Vereinsgelände zu sein, um sich wieder in Form zu bringen. Und bei Musa Sille hat es ja vielleicht sogar was gebracht.
Ja. Dann eine Frage von Christian, der hat uns geschrieben, Frage zur Mannschaft, wie die eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Das geht auf unserem Trainingsgelände gar nicht. Hatte recht, wenn die auf dem Trainingsgelände stehen, ist das Parkhaus tatsächlich der Punkt, wo einige immer stehen, aber da wird natürlich auch ab und zu mal kontrolliert. Also man sollte jetzt sich nicht unbedingt den Weg machen, zu einem Training zu fahren, man wird da auch ganz schnell wieder weggeschickt.
Ja, und Tobi Mohr hat verraten, dass zumindest beim Abschlusstraining, weil die Frage stellen sich ja auch viele, beim Abschlusstraining werden Standardsituationen.
Ja, haben sie aber letzte Woche einmal öffentlich gemacht, okay. Aber auch nur mit den Spielern, die nicht gespielt haben gegen Köln oder nur kurz zum Einsatz kamen. Ja. Da ist uns das aufgefallen, dass sie da mal Standards gemacht haben. Und noch um die Frage für Christian zu beantworten, ich glaube, das Abschlusstraining findet teilweise in der Arena statt. Und wenn der Rasen rausgefahren ist, dann findet es das auf dem Rasen quasi vor der Arena statt. Und da steht auch wachsames Personal und guckt, dass da keiner
kiebitzt. Ja, und die wettbewerbsrelevanten Standardsituationen werden tatsächlich dann da im Abschlusstraining geübt, unter der Regie vom neuen oder jetzt auch schon nicht mehr ganz so neuen Co-Trainer Peter Ballett. Ballett spricht man ja wahrscheinlich aus.
Ballett.
Der beim Training auch sehr viel durch seine Lautstärke
absolut
auffällt. Ja.
Also toller Typ. Also wenn der über den Trainingsplatz rennt, ja. Ich hatte ständig Angst und Respekt vor ihm. Also das von allein von seiner Ausstrahlung her, wie er das dann alles ansagt und koordiniert, da würde ich aber stramm stehen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, weil wir irgendwie abgeschwiffen sind, Cissé, da gibt es dann auch noch eine ganz nette Erklärung, die auch heute uns Karel Gerhards gegeben hat. Wir haben ja gesagt, Cissé stand einfach nach der Situation oder nach seinen Fauxpas, die er da beim Training gemacht hat, einfach völlig neben sich, nichts hat mehr geklappt. Und wir haben ja des Öfteren schon gesehen, Cissé wirkt oft, auch im Spiel, völlig abwesend. Als wenn er gar nicht da wäre, als hätte er so einen Schalter, wo irgendwie der umgelegt wird und der gar nicht da ist. Der ist irgendwo in einer ganz anderen Welt. Und vielleicht magst du es sagen, du kriegst es wahrscheinlich besser wieder hin, weil Karel Gerhards hat das heute versucht zu erklären. Das ist Cissé, das ist seine Art und Weise, aber er ist da.
er ist da geistig, also er würde das schon aufnehmen und annehmen, was man ihm da sagt, aber er würde durch seine Körpersprache im Grunde was anderes dokumentieren. Also da würden Körpersprache und Geist würden dann nicht miteinander korrespondieren, und da müsse er dran arbeiten, weil der Eindruck natürlich nicht gut ist. Karel Geretz hat es dann so richtig mal so ein bisschen versucht vorzumachen, hat die Schultern hängen lassen, Arme runter, also stand da im Grunde wie so ein, ja, so ein bisschen wie ein Häufchen Elend. Und er sagt, da muss Ibrahima Cissé dran arbeiten. Wobei ich finde eigentlich, also mir war das jetzt in den Spielen, in denen er zum Einsatz kam, finde ich eigentlich, dass es schon ein bisschen besser geworden ist. Also mir hat der, ich bin ja immer einer der unverbesserlichen Cissé-Verteidiger, mir hat er eigentlich da schon auch in dieser Hinsicht schon ein bisschen besser gefallen.
Am Freitag kriegen wir Antworten, wie die ganze Sache weitergeht. Und wir haben jetzt schon wieder eine Stunde auf der Uhr. Deutlich mehr als die Konkurrenz. Nicht jede Konkurrenz auch. Es gibt ja auch einen befreundeten Podcast, mit dem wir zusammenarbeiten, Knappencast, ich kann es immer wieder sagen, nächste Woche wieder mit einem kurzen Tete-a-Tete, wo wir uns austauschen nach jedem Heimspiel. Immer ganz interessant, deren Sichtweise einfach mal zu hören und dann vielleicht auch unsere. Und auch der Campmaster hat geschrieben, danke, dass ihr keine Krise, noch nicht, herbeiredet und ein bisschen auf die Bremsen drückt. Den Rest kann ich jetzt nicht so unbedingt vorlesen. Ja gut, ich kann es ja pauschalisieren. Eure Kollegen können es ja kaum erwarten, dass die Hütte wieder brennt.
Ja, für die Kollegen kann ich nicht sprechen. Wir wollen keine Krise herbeireden, weil wenn sie kommt, dann kommt sie ohnehin. Die Karel Geretz hat sie heute selber gesagt. Er hat gesagt, die beste Medizin gegen alles dieses Gerede, gegen diese Unruhe sind einfach 3 Punkte. Das ist natürlich messerscharf erkannt, damit hat er recht, aber es ist doch schon erstaunlich, wie schnell man droht, jetzt doch schon wieder in die erste Unruhe reinzukommen, wo man doch eigentlich so geduldig sein wollte. Dieses Jahr, wenn wir das wollten, wenn wir jetzt ganz böse Menschen wären und auch uns wünschen würden, dass die Hütte brennt, dann könnte man ja beispielsweise auch das Video von Matthias Tillmann neulich als Kronzeuge der Anklage nehmen. Matthias Tillmann, Schalkes Vorstandschef, wendet sich ja immer so alle paar Wochen mit Grußbotschaften, mit Video-Grußbotschaften an die Mitglieder oder an Fans oder wie auch immer, um so eine Art Lagebericht dann abzugeben, eigentlich ein ganz schönes Format. In seiner letzten Botschaft hat er auch klipp und klar gesagt, wenn man das mal zusammenfasst, wir haben zu wenig Punkte, wir kassieren zu viele Gegentore und da ist nicht nur fehlendes Glück für verantwortlich, sondern wir stehen nicht kompakt genug. So, dann mache ich dir ganz locker 4 Anklagepunkte gegen Karel Geretz. Könnte ich dir daraus machen, wenn ich wollte. Mache ich aber nicht. Weil Tillmann hat ja auch gesagt, gehört aber alles zum Prozess dazu. Wir wollen ja Geduld oder wie auch immer. Und entscheidend bei diesem Ganzen, weil wir jetzt gerade hier von Krise gesprochen haben, bei all dem Gerede oder bei all dem, was wir produzieren, was die Kollegen produzieren, bei all dem ist ja nicht entscheidend, was wir schreiben oder was wir hier reden oder wie auch immer. Wichtig wird sein, wie gehen die intern damit um? Wie stark sind die intern, um ihre eigene gepredigte Geduld diesmal auch wirklich durchzuziehen? Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt schon wieder ein bisschen skeptischer als noch zu Saisonbeginn. Weil dieses ganze Gerangel zwischen da mit Ben Manga und Karel Geretz und Krisengespräch mit Wilmots und Tillmann, also das gefällt mir so atmosphärisch überhaupt nicht, weil ich es nach 4 Spieltagen halte ich das alles für viel zu verfrüht und da bin ich mal gespannt, ob Marc Wilmots wirklich das durchhält, was er im Interview mit uns gesagt hat, dass er eigentlich am liebsten mit Karel Geretz so eine Ära prägen würde wie Rudi Assauer und Huub Stevens. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie stark oder ob sie wirklich schon so stark sind, um sowas hinzubekommen.
Dazu passt eine Nachricht von Julian aus Lippramsdorf. Wollte einfach mal ein Kompliment da lassen. Dankeschön. Das ist schön, vielen Dank. Norbert, halt dich fest. René, ja, deine Art ist einfach mega sympathisch, wirkst einfach sehr menschlich und manchmal ein bisschen zerstreut. Hat er gut erkannt.
Neulich schrieb sogar ein unkonzentriertes Geschwafel oder so ähnlich.
Aber von uns beiden, ja?
Gehe ich von aus. Wurde ja nicht unterschieden.
Ja.
Wobei, ich nehme solche Hinweise ja durchaus ernst. Aber man darf ja vielleicht dann auch mal erklären zum Thema unkonzentriert. Was wir hier machen, ist schon im Grunde ohne Netz und doppelten Boden. Also wir sitzen ja hier ohne irgendein Manuskript und haben im Grunde auch keinen, wie heißt das, Teleprompter bei den ganz großen.
Also ich habe einen Laptop hier, aber da lese ich das ab.
Du hast deinen Laptop da, du liest aber nicht das ab, was du sagst. holst dir da irgendwelche Informationen raus, ja. wenn wir nicht weiter wissen. Und wir senden das im Grunde ja auch so.
Ungefiltert raus. Also ich schneide auch nicht.
Es sei denn, es gibt jetzt irgendwelche technischen Probleme. Also dass man dann schon hin und wieder mal nach Worten ringt, da bitte ich dann oder muss ich dann einfach auch mal um Verständnis bitten. Was wir natürlich immer versuchen, ist so ein bisschen den königsblauen Faden, den wir uns vor dem Podcast vornehmen, dass wir den auch durchhalten. Was auch nicht immer ganz einfach ist.
Vielen Dank auf jeden Fall. Du hast noch mehr geschrieben, Julian, aber auch vielen Dank für dein Lob und es sind wirklich sehr, sehr viele Nachrichten. Einer hat geschrieben, erstmal hat er uns ein schönes Logo geschickt, Glück auf, das ist der Lothar und hat dann einfach geschrieben, kann Schalke nicht ein bisschen wie Heidenheim sein?
Nein.
Momentan, ich würde schon gerne international spielen, das wäre schon irgendwie cool.
Ja, so gesehen, ja, aber das sind ja immer die Vergleiche, Heidenheim, Freiburg, klar, es ist alles wunderbar, da gucke ich ja auch dann ganz gerne hin und ach Mensch, guck mal, aber ich fürchte einfach bei der Größe, die Schalke hat und bei dem ganzen Resonanzboden, den dieser Verein hat, inklusive Medien, inklusive Fans, 180.000 Mitglieder waren es, glaube ich, beim letzten Mal, da wirst du da so nicht arbeiten können, wie in Heidenheim oder wie in Freiburg, das wird dir nicht gelingen oder du bräuchtest wirklich eine ganz starke Führung. Jetzt sage ich die Namen nochmal, weil die einfach für mich auch prägend waren in meinem Berufsleben, wie damals Rudi Assauer und Typ Stevens. Aber selbst in der Zeit, die ja heute immer als vielleicht auch zu Recht als einer der erfolgreichsten Kapitel so in der Vereinsgeschichte dann auch mitbeschrieben werden, selbst in der Zeit gab es genügend und reichlich Unruhe, machen wir uns nichts vor, da war ich selbst dabei. Da kann ich immer noch sehr gute Augen- und Zeitzeugenberichte liefern. Selbst in der Zeit war es sehr unruhig und selbst in der Zeit kamst du nicht an diese gepflegte Atmosphäre, wie sie vielleicht in Heidenheim oder Freiburg herrscht, kamst du nicht ran. Das gilt aber auch nicht nur für Schalke, das gilt auch für die Bayern. Guck dir an, was bei den Bayern los ist, wenn die zwei Spiele hintereinander nicht gewinnen. Mhm. Die Bayern haben am Tag, als die Meister wurden, haben ihren ganzen Vorstand rausgeschmissen beim letzten Mal. So, diese Vereine mit einer solchen Größe kannst du immer schlecht 1:1 jetzt beispielsweise mit Heidenheim und Freiburg vergleichen, ist zumindest meine Meinung.
Apropos Meinung. Oh, sehr gutes Stichwort, Norbert. Wir haben natürlich auch unsere Fragen der Woche. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Jetzt seid ihr dran. Diese Kategorie ist eigentlich fließend geworden. Ne? Ihr habt ja jetzt selber gemerkt, denn wenn irgendwelche Nachrichten passen, dann versuchen wir die mit einzuspielen. Aber wir werden gleich nochmal ein bisschen auf andere Kommentare eingehen. Aber die Frage der Woche, Reibungspunkte bei Manga und Karel Gerhardt, die ist sehr, sehr eindeutig. Und zwar habe ich gefragt, ja, gibt es die denn? Und da wurde 58% sagten, Unruhe wird von außen reingetragen, völlig unnötig. Dass er jetzt dran ist, haben wir jetzt aber auch heute gehört. 25% sagen ja, zwischen Kaderplaner und Trainer brodelt es leicht und 16,6% sagen, welche Reibungspunkte habe ich nicht mitbekommen. Eigentlich auch, wenn man sich, man muss ja nicht immer alles aufgreifen. Man kann das zur Kenntnis nehmen, aber muss man nicht. So, ich brumme. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt in dieser Woche, die natürlich auch noch bearbeiten möchte. Jetzt ist es auf einer anderen Seite. So, wie bewertest du die Leistung der Mannschaft in der aktuellen Saison? Und Norbert, was glaubst du, was war Ich habe das in Schulnoten abgefragt. 1 sehr gut bis 5 mangelhaft. Was glaubst du, ist so der Durchschnitt?
Der Durchschnitt wird liegen, denke ich mal, zwischen 3 und 4.
Ja, hast du vollkommen recht. Befriedigend 33,94%, ausreichend 30,63%. Mangelhaft aber auch 20,6%. Also gut sagen 7,35%, ungenügend, also ganz schlecht sagen in Anführungsstrichen nur 5,57% und sehr gut 1,87%.
Ja, finde ich eine sehr gute, passende Bewertung. Das wäre auch meine gewesen, weil sie sind ja 4 Spiele, 4 Punkte, ist natürlich ein bisschen dünne, aber sie sind ja eigentlich in keinem Spiel jetzt auch so hergespielt worden, dass man da im Grunde von einer Katastrophe sprechen muss. Selbst die Niederlage gegen Köln war ja aus meiner Sicht eine verdiente Niederlage, hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Also du bist ja hier nicht aus der Arena geschossen worden gegen eine der möglicherweise stärksten Mannschaften der zweiten Liga, wenn nicht sogar der stärksten Mannschaft. Du hattest immer deine Momente, wo du das auch auf deine Seite hättest ziehen können. Denken wir mal an das knappe Abseitstor von Tobi Mohr. Das dritte Kölner Tor, da streiten ja die Gelehrten heute noch drüber, ob es jetzt Abseits war oder nicht. Da werden ja die verrücktesten Linien gezogen. Also das heißt, du warst schon nah dran. Es war eine verdiente Niederlage, weil die Kölner, finde ich, hatten schon die reifere Anlage. Aber du hast in Nürnberg das Pech gehabt mit Schallenberg, dass der vom Platz flog. Es gab immer die unterschiedlichsten Gründe bis jetzt. Aber du musst jetzt natürlich sehen, dass du mindestens in der Spur bleibst, beziehungsweise jetzt in die Spur wieder kommst. Denn wenn du jetzt mitten in diese tatsächlich existierende Unruhe, es ist eben nicht nur von den Medien reingetragen, sondern die Unruhe, die gibt es ja offenbar, wenn du da jetzt auch noch keine Ergebnisse lieferst, dann wird sich das alles wieder vermengen und dann gerätst du in einen Strudel, in eine Lawine. Da kannst du von Geduld und von Perspektive so viel reden, wie du willst. Dann hast du wieder den Ergebnisdruck, der ist jetzt ja sogar fast schon wieder da. Und dann kannst du im Grunde alle guten Pläne, alle guten Vorhaben, die du dir vor der Saison ausgedacht hast, von wegen Aufstieg in 2 oder 3 Jahren, ist alles gut und schön, aber das kriegt dann erst schon mal wieder einen ganz fiesen Rückschlag, weil dann geht es schneller ans Eingemachte, als man sich das zu Saisonbeginn hatte ausmalen können.
Norbert, wollen wir noch ein paar Stimmen von unseren Zuhörern, Zusehern abgrasen? Gerne. Und ein Gerne. Bisschen, ja, und zwar schreibt der Max, also mit X und dann SCH, wird es dann Max-sch, also Schwäbisch oder so ausgesprochen. Manga ist für die Transfers zuständig und soll den Trainer nicht in die Aufstellung quatschen. Ein Unsinn von Manga, da Unruhe reinzubringen. Weiß nicht, ob der Ben Manga sich tatsächlich da bewusst Unruhe reingebracht hat.
Ja, das wird man ihn nach seinem Urlaub.
Genau.
Möglicherweise,
Max, es wird Antworten
geben. Ich bleibe dabei. Vielleicht stellt man ja so ein bisschen fest, dass ich, wenn das jetzt wirklich gerade hart auf hart geht, dass ich da schon mehr auf Seiten des Trainers stehe. Ich bleib dabei, Ben Manga ist lange genug im Geschäft und der weiß, was er da tut. Und der ist natürlich auch, und das wollen wir nicht unterschätzen, Ben Manga hat natürlich dadurch, dass er 7, 8 oder 9 Scouts ja hier nach Schalke mitgebracht hat, der hat natürlich im Verein jetzt von Anfang an eine riesige Hausmacht. Der ist ja quasi Chef seines eigenen Unternehmens. Also mit dem sollte man es sich wahrscheinlich jetzt auch nicht verscherzen. Insofern bin ich da schon sehr gespannt, wie dann die Gespräche nach Ben Mangas Urlaub verlaufen werden, wie das Ganze ausgeht.
Der Detlef Schroeder schreibt, es wird immer nur negativ bewertet, wenn man verliert. Geduldigkeit und Demut sind Fremdwörter. Da hat er ein bisschen recht.
Ja, da hat er zweifellos recht, aber das wirst du, das ist natürlich bedauerlich, aber das wirst du nicht herausbekommen, wenn du als Schalke in der zweiten Liga spielst und du drohst jetzt wieder so ein bisschen da unten oder unteres Mittelfeld oder wie auch immer, dann ist es mit der Geduld ganz, ganz, ganz schnell am Ende Und wie ich vorhin schon sagte, entscheidend wird sein, wie gehen die Bosse damit um? Wie geht Tillmann damit um? Wie geht Wilmots damit um? Wie geht Ben Manga damit um? Ich glaube, der Trainer weiß, dass das Ganze, das Predigen von Geduld, dass das im Grunde erstmal nur schöne Sonntagsreden sind, dass das aber jetzt möglicherweise irgendwann schon mal wieder auf den Prüfstand gestellt wird.
Der Schalker Heidja Ralf schreibt auch, das ist schon ein bisschen länger her, hat dann nochmal auf das Spiel gegen Köln sich geäußert. Gannenbein habe ich Sonntag kaum gesehen. Mörk und Scheinberg standen beim zweiten Tor falsch, hatten wir alles schon drüber gesprochen. CC hat mir gut gefallen. Also der hat es dann tatsächlich sich nicht beeinflussen lassen, hat wirklich eine ganz gute Leistung absolviert. Segeln und die Ecken sind ein eigenes Thema. Trainiert man sowas überhaupt? Frage haben wir heute auch beantwortet im Abschlusstraining. Und in der vergangenen Woche haben sie es tatsächlich nach dem Spiel gegen Köln wirklich in der ersten Einheit mal trainiert. Auch seine Leistung war schlecht und auch die von Bachmann, Amash und Silla wenig gesehen. Mohr hat überraschend gut gespielt. Überraschend? Da frage ich nochmal nach, warum? Eigentlich hat er doch seit mehreren Wochen, also eine gute Form. Gut, ja, gegen Nürnberg, glaube ich, ne? War
ich weiß gar nicht, Nürnberg, Magdeburg.
Oder Magdeburg.
Ich meine Magdeburg, da ist er schon ziemlich abgetaucht. Ja. Vielleicht meinte er mit überraschend gut auch, weil mir hat er gegen Köln gerade in der ersten Halbzeit auch wahnsinnig gut gefallen. Er hat ja gespielt wie aufgedreht. Mhm. Vielleicht meinte er das mit überraschend, dass er noch besser gespielt hat, als man ihm das ohnehin dann zugetraut hätte.
Ja. Er kann sich auch vorstellen, dass Younes und Ajay neuen Sprung reinbringen. Haben sie ja auch gemacht. Ja. Ne? Mal gucken, wie.
Bei Younes siehst du auch im Spiel gegen Breda, der ist eine Bereicherung einfach für das Schalker Spiel. Der will jeden Ball haben, der weiß in der Regel, was damit anzufangen. Ob das dann in Viva schon für die Startelf oder für 90 Minuten wahrscheinlich sowieso nicht. Aber für die Startelf reicht, das muss Gerrards beurteilen. Ich vermute mal, dass der im Moment noch ganz froh ist, dass er Younes zum Nachladen auf der Bank hat. Aber denkbar wäre beispielsweise, wenn Silla nicht spielen könnte in Karlsruhe, Karaman in die Spitze und Younes vielleicht mal ins offensive Mittelfeld. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gerrards das machen würde.
Hier schreibt der Heiner Anhäuser noch, man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir holen Perspektivspieler, die in den nächsten 3 bis 4 Jahren wachsen und reifen sollen und auf der anderen Seite meckern, wenn die Jungs nach 4 Spielen nur zeitweise eingesetzt werden.
Ja, 100% Unterstützung.
Ah, hier, der Tim soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Sebastian Worldwide schreibt mal ein Riesenkompliment an Tim. Er ist erst 19 Jahre alt, Fragezeichen. Ja, ist er. Das ist ja absolute Wahnsinn, wie weit er schon ist, wie er redet, sich präsentiert. Wow.
Habe ich auch gar nicht gewusst, dass der erst 19 ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Es hat ja auch einer Süffi Sand mal geschrieben, schön, wenn Vater und Sohn ein gemeinsames Hobby haben.
Ja, aber wer war jetzt Vater und wer war Sohn? René, das würde mich immer interessieren. Das wurde wahrscheinlich nicht dazu.
Ich habe es nicht verstanden. Das war ja sowieso eine Diskussion. Dann gab es ja dann auch irgendwelche Ähnlichkeiten. Also mir wurde nachgesagt, David Wagner, da war ich schon sehr überrascht. Also okay, es gibt Bilder, wo man sagen könnte, ja, wegen dem Bart und ne, weil er auch mal eine Kappe auf hatte. Und ich habe heute auch wieder eine Kappe auf. Ich habe gerne eine Kappe auf, weil bei mir vorne rechts der Scheitel, der wird immer dünner.
Dann setze ich mir nächstes Mal auch eine Kappe auf.
Ja, also ich komme damit noch nicht so ganz klar. Ich finde das ganz, ganz komisch. Werde mir aber keine Haare transplantieren lassen oder sonstige Mittel da reinspielen. Ist es einfach so. Außerdem sind Kappen schön. Ja, und Klopp. Ach, da hatte auch einer was geschrieben, da habe ich gesagt, Klopp, da konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Dann hat er geschrieben, wenn man sich mehrmals dann oder dauerhaft die Zähne putzt, dann kommt die Weißen von selbst. Ich glaube nicht, da kann man putzen, wie man will. Jürgen Klopp hat, sind wir ehrlich, hat sie ja nicht selber geputzt, dass sie so weiß sind, oder?
Der hat ja. Hat aber auf jeden Fall die Haare auch transplantiert.
Also auch das.
Und
also,
solange du dir keine Pöhlerkappe aufsetzt, würde ich mich auch jederzeit immer neben dich setzen.
Das würde ich hoch und heilig versprechen. Außer natürlich der Zufall will es, dass Pöhler eine Marke des FC Schalke 04 wird, was man nicht vorstellen kann. Ja, und jedenfalls gab es dann Vergleiche. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Na, jedenfalls ist es auch schön, dass der Tim auch mal Lob bekommt und nein, er ist nicht mein Sohn. auch wenn das sein könnte. Durchaus. Vom Alter her auf jeden Fall. Großes Kompliment an euren Podcast, schreibt der Sebastian noch weiter, lasse ich gerne so nebenher laufen, während der Arbeit oder anderen Dingen, was ich auch sehr schätze, beispielsweise im Vergleich mit der WAZ, mit ihrem total kurzen 19:04 Minuten. Ja, warum machen die das nur so kurz? Weil die wahrscheinlich auch so wenig Zeit haben wie wir, aber.
Stell dir vor, sie würden über 1860 München berichten, dann wäre es noch kürzer.
Ja.
Dann wären es 1860, 19 Minuten wären es dann.
Ja. Ja. Ah.
Schönes. Oder VfL ja, ja. Bochum 1848.
Ja. Gladbach? 18.
Sind die nicht VfL, sind die nicht 1900 direkt? Oder?
1900 direkt?
Okay. 1900. Naja, müssen, okay. wir den Frank fragen.
Auf jeden Fall alle Gladbach kürzer.
Mehr drin als wir. Aber ich meine 1900.
Ja. Also
oh Gott, jetzt hab ich wieder Blödsinn erzählt. Ich meine VfL Borussia Mönchengladbach 1900.
Ja, komm, dann werden wir es jetzt googeln. VfL 1900. Nee, 19.000 habe ich jetzt geschrieben. Ja. Ist richtig.
Gott sei Dank.
Kann man das auch erklären.
Großes Aufatmen.
Oh, hier noch ein Zarion hat geschrieben, Renés Einschätzung von Wasinskis Verhalten beim Ballbesitz unter Druck beschreibt quasi 1:1 das 0:1 beim Testspiel gegen Breda. Erst danach standfest, Respekt für die Analyse. Boah, nur gut, das ist keine große Kunst, wenn man am Trainingsplatz immer stehen darf und sich das anguckt. Wobei meine These ja dann tatsächlich nach dem Patzer von Wasinski total widerlegt wurde, weil Wasinski, wir haben ja drüber gesprochen, ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Absolut, absolut. Also, haben wir gerade drüber gesprochen, aber den Patzer kannst du halt auch nicht wegdiskutieren. Nee. Und den Patzer wirst du bei einem Zweitligaspiel zu diesem Zeitpunkt des Spiels nicht so leicht weglächeln können, wie jetzt noch beim Testspiel gegen Breda.
Vielen Dank auch an Rüdiger, 24:05, diese Sendung war wieder richtig gut, vielen Dank. Hier schreibt der Klausi oder Klaus Libor, so besser gesagt, habe ich immer gesagt, wenn Amin Bock hat, dann ist er unser bester Fußballer. Hast du ja gerade auch schon wieder ein bisschen bestätigt, wie gut und wichtig der sein kann und wird. Der Schalke Jung 04, Glück auf. Das Wichtigste ist, diese Saison Punkte zu sammeln, damit Schalke nicht mit der Abstiegszone zu tun hat. Und für Karel mein Rat, never change the running system. Sanchez und Cissé in der Innenverteidigung, Schallenberg, Seguin davor.
Never change the running system. War das jetzt eine Anspielung auf Vorbereitung Dreierkette und zweite Liga Viererkette?
Weiß nicht, können wir ihn gerne fragen. Schalke Jung kann sich ja dazu in dieser Ausgabe des Podcasts.
Naja, aber schon ein durchaus berechtigter Hinweis.
Mhm. Der Ralf Kirchberg hat auch geschrieben, ich glaube, der Ralf hat doch auch über WhatsApp geschrieben. Kann das nicht sein? Oh. Ist das der Ralf aus Mörs? Ich glaube schon. Ah, und dann habe ich ja beim Training auch noch einen, den Marcel, den möchte ich natürlich auch grüßen, habe ich versprochen. Oder der war mit seiner Frau beim Training, der hat mich auch angesprochen. Ah, da ist er ja, der Herr Preuß. Ich dachte, wer labert mich denn da von der Seite an? Ja, er hat dann auch so viel, ja, ich höre und schaue den Podcast. Das finde ich immer schön. Also gerne auch ansprechen, könnt gerne mit uns in Kontakt treten, wenn ihr dann beim öffentlichen Training seid. Nicht immer Zeit, lange Pläuschen zu machen, aber gerne für einen kurzen Austausch mache ich das doch. Und es ist auch irgendwie mal schön, dass nicht nur immer Dirk Große Schlammer beim Training angequatscht wird. Ja, weil der Dirk ist ja schon bekannt und hat auch ein nettes Gesicht und viele wollen auch gerne mit ihm ein Foto haben. Und wenn wir dann völlig unbeteiligt immer daneben stehen, denken wir uns auch, naja, gut. Ist aber auch völlig in Ordnung, oder? Und verdient.
Du, da habe ich mich im Laufe der Jahre als Printjournalist das alles hauptsächlich macht oder gemacht hat, einfach dran gewöhnt.
Ja, aber ich erinnere an die legendäre Pressekonferenz, da kommst du auch nicht mehr raus aus der Nummer. Und du warst ja auch schon oft im Doppelpass.
Da habe ich für die Rolle allein in der Pressekonferenz zu sitzen, habe ich mich ja nicht beworben. Das war ja der reine Zufall.
Ja. So, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Tim hier, sehr sympathisch, oft meiner Meinung. Das hat Gwen, du Kind, geschrieben. René, eigentlich Chemie Leipzig. Jetzt habe ich einen Hänger, Chemie Leipzig. Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich werde es recherchieren.
Möglicherweise um deine Heimat.
Ja, also ich bin aber Wismut Aue. Erzgebirge Aue jetzt natürlich. Ja, ich werde noch weiter hier euch antworten und werde noch die restlichen Kommentare auf jeden Fall irgendwie beantworten oder darauf reagieren. Oh, jetzt.
Was ist das denn jetzt für ein Bild?
Das ist der,
ich sehe gerade nur Hieroglyphen.
Ja, das ist der, ich habe einen Zeilenumbruch gemacht und jetzt zeigt er mir die View Source von YouTube. Ganz viele Kommandos und ja, da komme ich aber auch ganz einfach wieder raus, Norbert, da habe ich jetzt keine Panik. Aber es war vielleicht auch ein gutes Zeichen, um zu sagen, so, liebe Leute, nochmal ganz kurzer Hinweis, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne unter 0160 9034 7628. Und auch gerne unseren Newsletter abonnieren, jeden Tag um 19.04 Uhr. Außer es passt mal nicht, weil Schalke spielt. Oder ich verpenne es auch mal auf den Knopf zu drücken, dass es um 19.04 Uhr rausgeht. Gerne abonnieren könnt ihr auf unserer Seite direkt oder in den Shownotes steht es auch drin, wie ihr unseren Newsletter abonnieren könnt. Tatsächlich wirklich jeden Tag. Jeden Tag von Montag bis Sonntag 19.04 Uhr. Ich gehe mal davon aus, kann schon mal vorwarnen, am Freitag wird es natürlich nicht passieren. Da spielen wir um 18.30 Uhr. Dann wird der Newsletter auch erst dann rauskommen, wenn wir alle Informationen nach dem Spiel haben und von dem großartigen Auswärtssieg gegen den KSC berichten werden. Ich hoffe, du hast mir jetzt zustimmend nur zugelächelt.
Ich schmunzel einfach, halte ich für eine sehr optimistische Prognose, aber ist ja.
Also ich würde einen Unschieden würde ich schon gerne nehmen.
Ja, wird schon schwer. Ich sag einfach mal 2-2. Falls du mich nach einem Tipp gefragt hättest.
Ja, ich hätte dich jetzt nach einem
Tipp. Noch nicht die Musik machen, ich muss noch was loswerden.
Achso, warte, ich drehe mal zurück. Ah, du hattest aber jetzt noch eine Minute Zeit.
Ja.
Aber ich gebe sie dir.
Gruß an die Hansestadt Hönchen. Wir werden, das ist übrigens für alle, die es nicht kennen, das ist so eine Hobbytruppe aus dem Kölner Raum mit super Leuten, die einen großen Faible auch für Traditionsvereine und für unseren Podcast haben. Die Trainerfrage wird beantwortet, können wir heute aber nicht machen, weil wir wieder zu viel hier auf unserem Zettel hatten. Und du hast angefangen mit, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist mir heute bewusst geworden, als wir nämlich was recherchiert haben, wenn wir es richtig gemacht haben. Morgen, also am Donnerstag vor 30 Jahren, René, war die legendäre Rede von Helmut Kremers für Borussia Dortmund, haben wir uns damals nicht mal umgezogen. Da werden wir am Donnerstag natürlich auf diesen Stichtag ausführlich auch nochmal hinweisen und darüber berichten.
Frank hat auch heute in der aktuellen Berichterstattung wieder was Historisches rausgekommen. Kein schöner Rückblick, ne? 11. September ist allen bewusst, was da abgegangen ist. Und gerne könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Also das macht der Frank ja sowieso gerne, ne? Er kramt immer ins Archiv und holt dann immer ein paar Sachen raus.
Wobei, morgen muss ich dich enttäuschen,
der kommt von mir. Ja, da freuen wir uns da drauf. Also, könnt ihr gerne nachlesen auf unseren Seiten, auf unserer Schalke-Seite des Medienhauses Bauer, Hohe Nachrichten, Hellwege Anzeiger, Münsterland Zeitung, wo ihr uns überall lesen könnt. Jetzt werde ich aber die Musik einspielen und werde nochmal auf dein 2-2 eingehen. 2-2 ist natürlich, würde dem entsprechen, im Schnitt fangen wir uns ja, glaube ich, 2 Tore immer, ne? Also das passt ja schon mal. Und ja, ich würde dich unterschreiben. Wäre ich mit dabei. Also,
dann einigen wir uns darauf.
Ja? Es wäre aber auch ein cooles 0-0, würde ich auch nehmen, weil es zum einen unterstreicht, dass wir vielleicht eine Abwehr uns wieder gefangen haben. Und mit ganz viel Fantasie würde ich aber auch sagen, wir halten das ganze Ding 0-0. Und kurz vor Ende kommt dann der geniale Pass von Amin Younes auf Kenan Karaman. Und der knallt das Ding rein und wir gewinnen 1-0. Ach, wäre das schön.
Nehmen wir auch.
Liebe Leute, danke fürs Zuhören und fürs nächste Woche wieder einschalten. Danke und Glück auf.
Danke, Glück auf.